Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Wahlsendung in diesem September. Wie Sie sicher wissen, steht demnächst die Bundestagswahl vor der Tür. Der Wahlkampf ist im vollen Gange und wir laden für Sie die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Harz ein. Der beinhaltet die Stadt Aschersleben, Seeland und den Harzkreis. Wir haben uns Gedanken gemacht, welche Themen interessieren die Leute hier in der Region. Wir haben dafür 4 Themenblöcke vorbereitet, jeweils zu Wirtschaft, zu Finanzen, Klimaschutz und zu Soziales und Integration. Mit denen wollen wir uns in dieser Stunde befassen. Mein Name ist Clemens Kral und unser heutiger Studiogast ist Mike Berger von der SPD. Herzlich willkommen, Herr Berger.
Dankeschön.
Erst einmal, damit wir uns ein Bild von Ihnen machen können, versuchen Sie sich bitte mal in 3 Sätzen vorzustellen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Mike Berger. Ich bin 1973 geboren in Halberstadt und aufgewachsen im Hühl im Ortsteil Aderstedt. Habe 1991 mein Abitur gemacht und später eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. War über verschiedene Stadien unterwegs in Helmstedt, Braunschweig und in Köln und bin 2008 zurückgekommen nach Aderstedt und dort seit 2014 Ortsbürgermeister.
Ich würde gerne mal noch ein bisschen was zu Ihrer Persönlichkeit wissen. Nennen Sie mal bitte ungefähr 3 Stärken und Schwächen von Ihnen.
Zu den Stärken zählen sicherlich mein Durchsetzungsvermögen, meine Motivationsfähigkeit und meine Kommunikationsfähigkeit. Ich bin seit 25 Jahren im Außendienst tätig, dazu braucht man diese Fähigkeiten sicherlich. Wenn man von den Schwächen spricht, ich denke mal, ich sollte mehr Sport machen. Das nehme ich mir immer vor, klappt nur nicht immer ganz, auch aufgrund der beruflichen Situation. Weitere Schwächen, wenn man das so bezeichnen kann. Ja gut, ich schiebe manches vielleicht mal auf die lange Bank, was auch nicht sein sollte. Ja, und drittes fällt mir eigentlich gar nicht ein.
Und was hat Sie letztlich in die Politik verschlagen? Wie ist das Ganze ins Rollen gekommen?
Ich bin seit 2014 Ortsbürgermeister und aber schon sehr früh wollte ich auch in eine Partei hineingehen. Bereits nach der Wende lag ein Mitgliedsantrag der SPD bei mir auf dem Tisch. Meine Familie sind Sozialdemokraten immer schon gewesen. Das hat damals nicht funktioniert. Der ausschlaggebende Punkt war 2017, als die SPD gegen den Willen der Union die Ehe für alle geöffnet hat. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt trete ich ein in die SPD, übernehme Verantwortung und bin auch für die SPD beim Gemeinderat 2019 bei der Gemeinderatswahl angetreten und auch für die SPD gewählt worden.
Sie haben es ja auch schon gesagt, Sie sind Ortsbürgermeister von Aderstedt. Jetzt wollen Sie ja auch gleichzeitig als Bürgermeister von der Gemeinde Hü antreten und natürlich als Bundestagsdirektkandidat. Nehmen wir mal an, Sie müssten sich jetzt entscheiden, was wäre Ihnen dann lieber, was würden Sie da nehmen?
Da muss man vielleicht nochmal die Geschichte ein bisschen aufräumen, warum das so passiert ist. Ich bin bereits im Oktober letzten Jahres aufgestellt worden als Kandidat für das Bundestagsmandat. Und im Juni diesen Jahres ist Herr Krüger, der ehemalige Bürgermeister, in den Landtag gewählt worden. Und seit diesem Zeitpunkt klingelte bei mir das Telefon. Und die ganzen Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Wähler wollten, dass ich mich aufstelle zum Bürgermeisteramt. Das hat ein bisschen bei mir gedauert, bis ich diese Entscheidung getroffen habe. Und letztendlich wurde ich dann auch nominiert, um das Bürgermeisteramt anzutreten. Das sind 2 Wahlen, die an einem Tag stattfinden. Ich kämpfe auf beiden Fronten.
Herr Berger, danke soweit für Ihre persönlichen Informationen. Wir wollen jetzt mal einsteigen in den ersten Themenblock, und zwar Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Da hat Corona uns bisher viel abverlangt. Die Wirtschaft läuft langsam wieder an. Auf dem Arbeitsmarkt gibt es die ein oder andere Verschiebung. Wir wollen mal schauen, wie unsere Region sich da noch entwickeln muss demnächst. Ich habe mal nachgeschaut, der Salzlandkreis, zu dem unser Wahlkreis ja noch ein bisschen dazugehört, der belegt laut dem Zukunftsatlas 2019 den Platz 390 von 402. Das ist dann eine Region mit hohen Zukunftsrisiken und speziell wirtschaftlich gesehen, wie wollen Sie da noch unsere Region stärken?
Da hat der Bund, natürlich aber auch das Land, aber auch der Bund eine besondere Verantwortung. Der Harz ist ja eine Boomregion, was den Tourismus betrifft. Wir haben jetzt während der Corona-Zeit natürlich auch erleben können, wie solch eine ganze Branche zusammenbricht. Und da ist natürlich auch Hilfe angesagt. Direkt zu Anfang dieser Corona-Problematik haben wir, das heißt der Herr Stepphuhn, der ehemalige Landtagsabgeordnete und Minister Willigmann, eine Telefongruppe ins Leben gerufen, wo Unternehmerinnen und Unternehmer organisiert worden sind und Fragen stellen konnten. Und wir konnten auch direkt dort Hilfe leisten. Auch so etwas stelle ich mir vor. Aber wir dürfen uns nicht nur auf den Tourismus konzentrieren, sondern wir müssen uns auch auf Zukunftstechnologien konzentrieren. Und auch da hat der Bund eine Verantwortung, über Fördermittel, über Fördermaßnahmen entsprechende Unternehmungen hier in die Region zu holen.
Beim Thema Zukunftstechnologien, da werde ich Sie sicher später noch mal ganz kurz dazu fragen. Ich wollte mal noch ein bisschen aufs Thema Corona zu sprechen kommen. Da hat ja der Onlinehandel auch in gewisser Weise profitiert. Viele Läden waren zwischendurch geschlossen. Auch beim Dienstleistungssektor war zwischenzeitlich nicht viel los. Viele Händler blicken auch in den Innenstädten mit Sorge in die Zukunft. Wie müssen sich da unsere Städte noch entwickeln, dass die Leute weiterhin einkaufen gehen?
Also es ist ganz wichtig, dass man die Situation vor Ort stärkt, gerade die Innenstädten auch stärkt und das dann auch mit Förderprogrammen unterstützt. Denn sterben die Innenstädte, dann gibt es auch Problematiken von Wegzügen und das wollen wir verhindern. Wir müssen also die Innenstädte stärken. Ich selber bin ja in einem Pharmagroßhandel tätig und besuche dort die Apotheken. Auch die haben zu kämpfen mit Internetbestellungen. Amazon ist hier zu nennen. Ich bin froh, dass wir jetzt hier eine Mindestbesteuerung auch unterbringen konnten, Mindestbesteuerung seitens Olaf Scholz, die weltweit gilt, um natürlich auch diesen Konzernen, die in der Corona-Zeit gewonnen haben, über diese Besteuerung auch Mittel zurückzuführen in den Bundeshaushalt.
Was gäbe es denn vielleicht für Anreize, die man schaffen kann, damit die Leute wieder mehr in die Innenstädte einkaufen gehen können?
Die Anreize liegen natürlich hier vor Ort. Die muss natürlich auch die Stadt organisieren. Es geht um vielleicht Begrünungen, es geht um Spielmöglichkeiten für Kinder. Das ist aber sind aber Sachen, die alles in die freiwilligen Aufgaben der Kommunen eingreifen. Und auch dafür brauchen die Kommunen Luft. Die brauchen Luft zum Atmen, um diese freiwilligen Aufgaben in Anführungsstrichen, die ich nicht als freiwillige Aufgaben sehe, aber so definiert sind, leisten zu können. Ansonsten kommt nämlich die Kommunalaufsicht und sagt, nee, Leute, das könnt ihr euch nicht leisten, streicht das mal bitte zusammen.
Kommen wir mal noch auf das große Thema Arbeitsmarkt zu sprechen. Über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind ja noch die ein oder anderen Lohnunterschiede zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands zu erkennen. Was muss sich aus Ihrer Sicht dahingehend noch tun?
Ja, wir müssen es endlich mal schaffen, 30 Jahre nach der Wende gleiche Verhältnisse zu schaffen. Das betrifft ja nicht nur den Lohn, das betrifft auch die Rente. Und da muss es endlich mal geschafft werden, das anzugleichen. Das geht natürlich über den Mindestlohn, den wir anstreben als SPD im ersten Regierungsjahr von 12 Euro, um da erstmal einen Sockelbetrag zu schaffen. Und darauf können dann Tarifverhandlungen und separate Verhandlungen mit den Arbeitgebern aufsetzen.
Ich hatte ja auch gelesen, Sie wollen ja zum Beispiel aus den Millionen Minijobs, die es gibt, größtenteils reguläre Arbeitsverhältnisse machen. Da werden ja die Löhne sicherlich auch für steigen müssen. Wie soll das gehen?
Richtig, die Löhne müssen auch steigen. Das ist eindeutig. Damit steigt natürlich auch die Kaufkraft. Damit profitieren auch die Kommunen vor Ort und die Geschäfte vor Ort. Und wir haben natürlich die Problematik nicht mehr, dass wir, wenn Leute in Rente gehen, die unter solchen Situationen auch gearbeitet haben, aufstockende Maßnahmen vom Bund, vom Land beziehen müssen.
Aber woher soll dann das Geld herkommen, wenn man aus Minijobs dann vollwertige Jobs machen will? Das ist ja für die Unternehmen auch eine Belastung sicherlich.
Das ist eine Belastung für die Unternehmen sicherlich, aber ich hatte ja gerade erwähnt, das fließt natürlich auch in die Gemeinschaft zurück. Das fließt zurück über die Kaufkraft, das fließt zurück über die Sozialabgaben. Die Sozialkassen werden dadurch auch entlastet und gestärkt. Und das ist eine solidarische Angelegenheit, die wir alle dann zu tragen haben. Ja, aber es kann nicht mehr sein, dass unter Umständen von 3, 4, 5 Euro, da sind wir Gott sei Dank nicht mehr, aber 12 Euro müssen es sein, Leute arbeiten müssen.
Nun ist es ja so, der demografische Wandel wirkt sich ja auch auf den Arbeitsmarkt aus. Einige Leute werden in den nächsten Jahren in Rente gehen. Wir suchen nach Fachkräften. Wie lassen die sich denn jetzt noch gewinnen?
Ja, gerade unsere Region hat ja mal geworben mit der verlängerten Werkbank. Und ich glaube, da müssen wir irgendwann mal auch von wegkommen. Wir sind keine verlängerte Werkbank. Wir müssen auch mit hochqualifizierten Jobs werben. Wir brauchen diese Jobs. Wir brauchen Zukunftstechnologien bei uns in der Region. Und da funktioniert es natürlich nicht, dass wir mit Mindestlöhnen agieren. Nein, wir müssen gut bezahlen. Wir müssen vielleicht zum Teil auch mehr bezahlen als andere Regionen, um diese Leute hierher zu bekommen.
Ich hatte ja auch gelesen, auch das ist ja dann schon mal, geht in Richtung Zukunftstechnologien. Sie wollen auch Klimaschutztechnologien exportieren und dabei weltweit führend bleiben. Können Sie da Beispiele nennen?
Ich glaube, wir haben eine Entwicklung verschlafen, regelrecht verschlafen in Deutschland, das ist die Elektromobilität. Da waren wir führend in der Entwicklung der ersten Kfz und PKWs. Die ist dann an uns vorbeigegangen, die ist dann Richtung Japan und China abgewandert. Von dort aus wird der Markt oder ist der Markt aufgerollt worden. Jetzt dürfen wir die neue Situation, was Wasserstoff betrifft, nicht verschlafen. Da müssen wir agieren, da müssen wir forschen. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir uns zu sehr fokussieren auf Elektromobilität, also auf akkubetriebene Elektromobilität. Wichtig ist, dass wir auch über Wasserstoff sprechen und darin forschen und alternative flüssige Kraftstoffe entwickeln, die klimaneutral dann verbrannt werden. Sie sehen ja die Situation, wie wir sie unten hatten in Bayern, als die Überschwemmungen waren. Da hätten wir ein Problem gehabt mit akkubetriebenen PKWs und LKWs. Dafür brauchen wir alternativere Antriebe.
Können wir nachher dann nochmal näher darauf zu sprechen kommen. Soweit zum Thema Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Ich will nochmal ein bisschen den Fokus auf das Finanzielle legen. Durch Corona haben sich manche Kommunen noch etwas mehr verschuldet auch. Die Kassen sind relativ klamm, viele Mehrausgaben sind dazugekommen. Und ich wollte jetzt erstmal fragen, wie können die Kommunen jetzt entlastet werden, ohne dass wir uns jetzt noch weitere Schulden aufbinden?
Ja, das wird eine schwierige Angelegenheit. Ich selber komme aus der Gemeinde Hü. Die Gemeinde Hü ist seit etlichen Jahren in der Konsolidierung. Wir kämpfen also mit Kassenkrediten, die wir vor uns herschieben. Dazu gibt es Vorschläge auch aus der Bundespolitik, die seitens der Union immer abgeblockt worden sind. Zum Beispiel die Altschuldenregelung. Olaf Scholz hat vorgeschlagen, eine Stunde Null für Kommunen einzuführen, dass die Schulden übertragen werden auf den Bund, die Kommunen wieder Luft zum Atmen bekommen und sich auch freiwillige Aufgaben wieder leisten können. Ich möchte keine Freibäder schließen, ich möchte Freibäder sanieren. Das wäre zum Beispiel ein solidarischer Akt. Die Schulden könnten dann ausgelagert werden auf einen separaten Fonds und würden dann über den Bund finanziert und abgegolten. Und wir vor Ort hätten wieder funktionierende Kommunen.
Welche Altschulden sind das? Wo kommen die her?
Das sind verschiedene Altschulden. Diese Altschulden sind entstanden schon etliche Jahre zuvor. Damals, als die Gebietsreformen waren, also wenn ich jetzt von meiner Gemeinde ausgehe, Gebietsreformen waren, da sind 11 Ortsteile zusammengeschlossen worden. Jeder hat irgendetwas mitgebracht. Anfang der 90er Jahre, erinnern Sie sich, haben wir Straßen ausbauen müssen, haben wir Kanalisationen bauen müssen, neue Lichtmasten setzen müssen, Investitionen in die Immobilien durchführen müssen. Da sind überall Schulden aufgebaut worden, die sind angehäuft worden und die sind seitdem nicht weggegangen. Und wir brauchen wirklich die Stunde Null, um von vorne anfangen zu können.
Und wären da vielleicht nicht die Kommunen benachteiligt, die bisher sehr gut mit ihrem Geld umgegangen sind, wo man jetzt sagt, wir entlasten einfach die, die bisher schlecht dastehen, und wären die dann nicht einfach wieder bevorzugt?
Nein, das glaube ich nicht, weil wir wirklich hier über das Solidarprinzip sprechen müssen. Starke Schultern müssen schwache helfen, müssen den Unterstützung anbieten, und das ist die richtige Herangehensweise in dem Sinn.
Nun wollte ich mal noch darauf zu sprechen kommen, wie stehen Sie allgemein zu Steuererhöhungen?
Steuererhöhungen, ja gut, das ist ein Schlagwort, das jetzt natürlich auch im Wahlkampf fällt. Es kommt darauf an, wo das Ganze vollzogen werden soll. Wenn wir auf das Steuerkonzept der SPD mal eingehen, dort möchten wir natürlich kleinere und mittlere Einkommen entlasten. Was wir aber nicht möchten, dass die letzten Prozente beim Soli Beitrag wegfallen. Wir möchten im Gegenteil, und das habe ich vorhin schon mal erwähnt, starke Schultern mehr belasten. Wir wollen eine Solidargesellschaft, die sich mehr leisten können, sollen auch mehr in den Staatssäckel hineinzahlen. Es geht um eine Vermögensteuer der oberen 10%. Es geht um eine Reformierung der Erbschaftssteuer. Grundsätzlich möchten wir aber kleine und mittlere Einkommen entlasten.
Vermögensteuer, wenn diese mit 1% eingeführt werden sollte und auch die Betriebsvermögen und vermögenshaltende Familienstiftungen mindestbesteuert werden sollten, Bremsen Sie damit nicht gut wirtschaftende Unternehmer? Also das IFO-Institut warnt ja zum Beispiel vor einem niedrigeren Bruttoinlandsprodukt nach 8 Jahren, wenn wir die Vermögensteuer einführen. Um bis zu 6,2% könnte das Bruttoinlandsprodukt dann sinken. Ist das nicht ein Risiko?
Das sehe ich nicht, denn wie vorhin schon erwähnt, steigern wir natürlich auch mit in Entlastung der Bürger die Konsumlaune und wir können dadurch natürlich auch das Bruttoinlandsprodukt wieder anheben.
Nun nehmen wir mal an, wir müssten einen weiteren Lockdown beschließen. Wäre das finanziell überhaupt noch stemmbar?
Also in der momentanen Situation gehe ich nicht davon aus, dass wir einen weiteren Lockdown bekommen werden. Wenn man sich die Pandemieentwicklung anguckt und wir sind ja mitten in der vierten Welle, und nach den offiziellen Zahlen auch des RKI ist es eine Pandemie der Ungeimpften. Also wir müssen alles dafür tun, dass die restlichen, ich glaube, wo sind wir, knapp 40% noch durchgeimpft werden, dass wir bei einer Durchimpfung von 80-90% landen nach den Zahlen des RKI. Und dann sollte das auch funktionieren. Und wir müssen einen weiteren Lockdown unbedingt verhindern.
Wenn wir jetzt auf das Finanzielle schauen, Sie lehnen ja das Prinzip eines ausgeglichenen Haushalts erstmal ab, also die schwarze Null. Aber irgendwer muss das doch am Ende dann nochmal bezahlen. Also wie lange soll uns das noch belasten?
Das wird uns noch eine Weile belasten. Wenn Sie sich angucken, dass wir alleine zur Unterstützung der Unternehmen bis Ende nächsten Jahres 400 Milliarden Euro investieren über den Bund, wird uns das noch eine Weile belasten. Diese Situation hatten wir 2008, 2009 schon mal ähnlich. Da waren wir bei einem Verschuldungsgrad von 80% des Bruttoinlandsproduktes. Momentan sind wir bei gut 70%. Das haben wir in 10 Jahren auch geschafft, durch Wachstum, durch generierten Wachstum dort wieder herauszukommen. Das werden wir schaffen.
Nun wollte ich nochmal schauen. Das Land Sachsen-Anhalt erhält ja auch vom Bund Geld für den Strukturwandel. Ich nenne da zum Beispiel mal den Kohleausstieg in manchen Regionen. Aber von solchen Fördermitteln, wie könnte denn unsere Region, speziell der Wahlkreis Harz, davon profitieren noch?
Wenn man sich die Fördermittelprogramme anschaut, und die habe ich mir natürlich auch als Kommunalpolitiker angeschaut, die vom Bund gestrickt werden oder worden sind, so sind die in Teilen zu kompliziert. Der Bund bemängelt, dass die Fördermittel nicht in Gänze abgerufen werden. Und auch der Eigenanteil, und da sind wir wieder bei den verschuldeten Kommunen, der Eigenanteil ist zu hoch, sodass sich die Kommunen diese Fördermittelprogramme, die existieren, die gut sind, gar nicht leisten können. Auch da muss es Bewegung geben seitens des Bundes, also einfachere Beantragung und Absenkung der Eigenanteile.
Wo muss denn aus Ihrer Sicht noch zwingend investiert werden?
Ich hatte vorhin erwähnt, wir sind eine Region des Tourismus und Tourismus lebt von Entwicklung. Wenn wir beim Tourismus stehen bleiben, also wenn wir keine neuen Angebote schaffen für Touristen, für Tages- und Wochentouristen, wird auch der Harz, der Ostharz, dort Probleme bekommen. Also wir müssen auch in diesem Bereich weiter investieren, weiter Fördermaßnahmen seitens des Bundes aktivieren, aber natürlich auch in zukunftsweisenden Technologien und Unternehmungen.
Herr Berger, danke für Ihre Antworten bis hierher. Wir legen erstmal eine kleine Halbzeitpause ein für die Regionalnachrichten um 13:30. Anschließend stehen Klimaschutz und Soziales bei uns auf der Agenda. Also dranbleiben, gleich geht's weiter. Die Bundestagswahl rückt näher und wir wollen herausfinden, wo der Schuh hier in der Region drückt und welche Lösungen die Direktkandidaten im Wahlkreis Harz anbieten. Willkommen zu diesem zweiten Teil unseres Wahlspezials bei Radio HBW. Mein Name ist Clemens Kral und heute bin ich im Gespräch mit Mike Berger von der SPD. 1973 in Halberstadt geboren, wuchs Mike Berger im Dörfchen Aderstedt am Hüe auf, wo er heute Ortsbürgermeister ist. Aber der Reihe nach, Berger absolvierte nach seinem Abitur eine Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann. 8 Jahre verbrachte er während der 2000er in Köln. Danach zog es ihn zurück in den Harz. Seit 2017 arbeitet er in der Pharmaindustrie. Auch im gleichen Jahr trat er in die SPD ein, als es zur Öffnung der Ehe im Bundestag kam. Zur Wahl stand Mike Berger bereits letztes Jahr für den Landrat im Landkreis Harz. Jetzt will er es noch einmal wissen und tritt sowohl für den Bundestag als auch für das Bürgermeisteramt der Gemeinde Hüe an. Eines seiner Anliegen vor Ort ist die Beseitigung letzter Funklöcher in der Harzregion. Hallo nochmal, Herr Berger.
Hallo zurück.
Jetzt wollen wir mal einsteigen ins große Thema Klima, Umwelt und Naturschutz. Jede Partei hat dazu was in ihrem Programm stehen und man macht sich natürlich Gedanken, wie können wir zukünftig klimaneutral und emissionsarm leben. Besonders die Mobilitätsformen verändern sich. Wir haben vorhin das schon mal so ein bisschen angeschnitten. Da hätte ich jetzt noch mal näher gefragt, wie stellen Sie sich die zukünftige Mobilität hier in der Fläche vor?
Also wir gerade hier im Harz sehen ja den Klimawandel. Wir sehen, wie sich der Wald verändert hat. Ich selbst komme aus dem Hü, da ist das Ganze noch nicht so weit fortgeschritten, aber auch da sterben Buchen mittlerweile ab, weil die Trockenheit vor Ort ist, der Grundwasserspiegel sinkt. Wir müssen also reagieren. Es kann keiner mehr negieren, dass es den Klimawandel nicht gibt, dass es den menschgemachten Klimawandel gibt. Von daher müssen wir dort aktiv werden. Ja, was können wir hier im Harz dafür tun? Wir müssen dafür sorgen, dass wir den Wald, und das hat Landrat Balcerowski gut gemacht, er hat einen Krisenstab gebildet für die Aufforstung hier im Wald. Wir müssen die Moore wieder bewässern, wir müssen die Moore wieder gangbar machen, wir dürfen dort keinen Raubbau mehr erlauben anhand der Moore.
Ganz kurz, ich wollte eher noch mal so ein bisschen aufs Thema Mobilität zurückkommen. Wie stellen Sie sich das denn vor? Also vor allem jetzt im Hinblick auf das Auto, was auch im ländlichen Raum noch ein Thema ist, und auch im Hinblick auf den ÖPNV.
Wenn man sich die Programme anguckt, wird vielfach von den urbanen Raum ausgegangen. Also dass man umsteigen soll auf Fahrrad, auf ÖPNV, auf andere Fortbewegungsmittel. Das ist recht schwierig bei uns im Wahlkreis. Hier müssen wir weiterhin dafür sorgen, dass die Menschen mobil bleiben. Sicherlich auch mit dem Ausbau des ÖPNV und mit einer veränderten Antriebstechnologie, gerade bei den Bussen. Wir haben ja schon vermehrt Einsätze von Gas im ÖPNV, aber auch hier sollten wir Überlegungen anstrengen, auf Batterietechnik bzw. Wasserstofftechnik umzusteigen. Ganz auf das Auto zu verzichten, wird schwierig sein. Auch da müssen wir Anreize schaffen, dass die Menschen umsteigen können, problemlos umsteigen können auf alternative Antriebe, die ich aber nicht nur im Elektro-, im Akkubereich sehe, sondern wie gesagt auch im Wasserstoffbereich und natürlich auch bei künstlichen Kraftstoffen, die jetzt auch entwickelt werden, die klimaneutral dann auch verbrannt werden.
Aber Elektromobilität ist ja überall ein Thema. Und wenn es nach Ihrer Partei geht, sollen ja bis 2030 15 Millionen Pkw mindestens elektrisch fahren. Da muss ja auch eine gewisse Ladeinfrastruktur dafür sein. Wie soll die denn hier aufgebaut werden?
Ja, das ist diese berühmte Diskussion Henne und Ei. Was war er da? Was brauchen wir zuerst? Brauchen wir zuerst eine Ladestruktur? Brauchen wir zuerst die Nachfrage danach? Ich bin der Meinung, wir müssen die Ladestruktur aufbauen. Nur dadurch können wir auch die Nachfrage erzeugen und eine konstante Nachfrage erzeugen nach Elektromobilität, nach Elektroantrieben. Und da ist der Bund in der Pflicht, diese Ladestruktur auch aufzubauen.
Wo sehen Sie mehr Zukunftspotenzial, in E-Autos oder in Wasserstofffahrzeugen?
Das ist eine Zeitschiene, die da zu betrachten ist. Momentan ist es wirklich bei den Elektroautos, weil dort eine ausgereifte Technologie vorhanden ist. Die Entwicklung bei den Akkus geht weiter. Wir haben mittlerweile Akkus, die innerhalb von Minuten vollständig aufgeladen werden können. Dafür braucht es natürlich auch ordentliche Ladezentren. Zukünftig sehe ich allerdings eine Technologie, die betrieben wird von Wasserstoff, die von künstlichen Kraftstoffen betrieben wird, positiver. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, wenn man Katastrophenfälle hat, nützt uns auch die Akkutechnologie nichts.
Von den Autos möchte ich mal noch kurz aufs Thema Zug zu sprechen kommen. Da wollen Sie ja bis 2030 drei Viertel des Schienennetzes elektrifizieren, wenn wir uns mal hier den Harz angucken. Das würde ich durchaus als ambitioniert betrachten, wenn überall noch hier mit Dieselzügen gefahren wird.
Das ist korrekt. Aber Ziele sind da, um auch Ambitionen und natürlich auch Entwicklung voranzutreiben. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel, was wir hier vorbereitet haben und auch verfolgen wollen. Nichtsdestotrotz wird es auch weiterhin die Harz-Querbahn geben.
Sie sind ja auch vorhin auch schon mal auf das Thema Wald in der Region hier im Harz eingegangen. Wälder wie hier, der Nationalpark Harz, die haben natürlich in den letzten Jahren auch mit Baumsterben zu kämpfen. Der Borkenkäfer hat sich breit gemacht. Wir können jetzt da nochmal gerne näher drauf zu sprechen kommen. Was muss ich da jetzt noch tun?
Das sind verschiedene Faktoren, die dort eingreifen. Es ist einmal die Umweltverschmutzung, die dazu geführt hat. Dann sind es natürlich die sinkenden Wasserpegel, die dazu führen. Dann sind es die Eintragungen von Giftstoffen in das Wasser. Das ist also eine breit angelegte Aktion, die dort gefahren werden muss, um diesen Wald, um unseren Harz wieder zu retten und aufzuforsten. Ich habe dort auch ein Statement bereits abgegeben im letzten Jahr, als es um die Landratswahl ging. Wie kann man das realisieren? Das geht natürlich nicht mehr mit Monokulturen. Ich glaube, das ist jedem klar. Die Fehler, die seinerzeit begangen worden sind, als nur die Fichten angepflanzt worden sind, das sieht man jetzt. Wir brauchen also wieder einen einheimischen Mischwald und da müssen wir aktiv werden und das muss auch schnellstens passieren.
Ganz spannend ist ja auch der Aspekt erneuerbare Energien. Erstmal ganz allgemein, wie ist unsere Region da bis jetzt aufgestellt?
Ja, also wenn Sie sich in Aschersleben umschauen oder wenn Sie sich in meiner Gemeinde umschauen, wir sind umgeben von Windrädern. Ich glaube, da sind wir schon ganz gut aufgestellt, was die Windräder-Technologie betrifft. Aber wir haben natürlich Nachholbedarf bei Solartechnologie. Da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass über Förderprogramme dort öffentliche Gebäude freigegeben werden für Solaranlagen. Das sollte ein einfaches sein, Rathäuser, Sporthallen, also öffentliche Gebäude mit Solardächern zu bestücken und um dort Energieeintrag zu erzeugen.
Wo soll das Geld aber dann herkommen? Bei Förderprogrammen? Also soll das alles über Förderprogramme gehen? Wer bezahlt das dann am Ende?
Das muss zum Großteil, um einen Anschub zu erlangen, über Förderprogramme erfolgen, sicherlich. Aber es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel eine Genossenschaft zu gründen, dass sich mehrere Bürger zusammenschließen, Kommunen zusammenschließen, um dort Mittel zu generieren, die dann später von der Elektroerzeugung partizipieren können. Das wäre zum Beispiel auch ein gangbarer Weg. Wenn Sie sich bei uns anschauen, ich bin in Kontakt natürlich zu unseren vorhandenen Windparks, die jetzt von Repowering sprechen. Die ersten in den nächsten vier, fünf Jahren wird dort Repowering erfolgen. Das heißt, wir werden die Anlagen, die dort vorhanden sind, von der Anzahl her verkleinern können, weil die Ausbeute das 5- bis 6-fache mehr ist, als damals als installiert worden ist. Dort kann man eingreifen, wir können eingreifen, dass dort Bürger beteiligt werden und es gibt ja neuerdings auch die Möglichkeit, dass die Kommunen bei Neuanlagen partizipieren können mit 0,02 Cent. Hört sich nicht viel an, aber pro Anlage wären das circa über den Daumen 15.000 bis 20.000 Euro, die eine Kommune jährlich dort generieren könnte.
Ihre Partei will ja auch die erneuerbare Energienumlage reformieren. Was wollen Sie damit genau erreichen?
Wir wollen die Bürger entlasten in dem Fall. Also wir wollen natürlich die Wirtschaft umbauen zu einer klimafreundlichen, zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Das funktioniert natürlich nur mit großen Investitionen. Wir wollen in dem Fall, wenn wir die EEG streichen oder reduzieren, Bürger und Unternehmen entlasten im Gegenteil.
Danke soweit für das Thema Klima, Umwelt und Naturschutz. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Themenblock und zwar zu Soziales und Integration. Da wollen wir uns erstmal den Gesundheitssektor anschauen. Hier in der Fläche, Herr Berger, wie müssen wir da aufgestellt sein, auch im Hinblick auf die Krankenhäuser? Wie sinnvoll ist für Sie die volle Versorgung?
Blicken wir mal ein paar Monate oder auch anderthalb Jahre zurück. Die Corona-Krise hat begonnen. Wie wichtig waren dort die Krankenhäuser? Wie wichtig waren dort die gesundheitliche Versorgung vor Ort? Wie wichtig waren die Apotheken? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Statement dazu, dass wir diese Struktur erhalten müssen, um jeden Preis. Die Kommerzialisierung in dem Bereich muss endlich ein Ende haben. Gegebenenfalls müssen wir natürlich auch wieder rekommunalisieren. Das kann so nicht weitergehen. Die Strukturen müssen erhalten bleiben um jeden Preis.
Es sind ja jetzt schon Krankenhäuser wieder geschlossen worden. Wie kann man da jetzt noch genau entgegensteuern, dass nicht noch weitere schließen müssen?
Das bedeutet natürlich, dass dort Investitionen getätigt werden müssen. Auch das ist eine Maßgabe, die unserem Zukunftsprogramm zu entnehmen ist, dass wir im Gesundheitsbereich investieren müssen für die Zukunft in Deutschland. Ganz eindeutig, ja.
Die Frage nach den Fallpauschalen ist ja auch ein spannendes Thema. Die sollen ja auf den Prüfstand kommen. Was bemängeln Sie da genau?
Wir bemängeln, dass dort viel zu allgemein das Ganze betrachtet wird. Also es muss nach Region, das muss nach Krankenhaus, das muss nach Typisierung der Krankenhäuser abgewickelt werden. Und deshalb ist diese Pauschalisierung unseres Erachtens ein Fehler. Wir sehen es ja auch in der ich sag mal, in der Apothekenmedizin, dort gibt es auch Problematiken mit Rezepten, mit Krankenkassen, die dort Probleme bereiten. Auch dort wird nach Pauschalen abgerechnet und auch das ist ein Problem.
Wir haben jetzt noch Zeit für den Aspekt Rente. Die Grundrente wird eingeführt, trotzdem sorgen sich einige Menschen um Altersarmut. Wie sehen Sie das zurzeit?
Dass die Grundrente eingeführt wird, ist erstmal ein großer Erfolg unserer Partei. Wir haben uns gegen den Willen der CDU/CSU durchsetzen können, erst einmal einen Grundstock zu schaffen der Grundrente. Das wird viele Millionen Bürgerinnen und Bürger erfreuen, wenn die ersten Bescheide eintrudeln und wir dort unproblematisch die Rente erhöht haben. Kann allerdings auch nur ein Anfang sein. Wir hatten vorhin die Problematik mit dem Mindestlohn. Wenn wir dort angreifen und entsprechend die Einkommensverhältnisse erhöhen, werden wir auch zukünftig nicht mehr die Problematiken haben, dass die Rentner zur Aufstockung zum Sozialamt gehen müssen.
Sie wollen ja das Rentenniveau bei 48% stabilisieren. Und wie sieht's mit dem Rentenalter aus?
Da gibt's auch eine eindeutige Aussage, stabile Renten und das Rentenalter von 67 Jahren wird nicht angetastet. Also die Diskussion, die von verschiedenen Institutionen jetzt angefahren wird, man müsste auf 70 oder mehr als 70 Jahren das Renteneintrittsalter erhöhen, das wird es mit uns nicht geben. 67 Jahre steht.
Müsste sich der einzelne Bürger, wenn er sich Sorgen um seine Rente macht, dann auch noch mehr privat vorsorgen?
Das sollte er auf alle Fälle. Er sollte sich zumindest erstmal erkundigen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten über die Verbraucherzentrale zum Beispiel oder über die Rentenversicherung. Wie sieht seine Rentenversorgung aus, wenn er mit seinem Gehalt oder Lohn, was er momentan bezieht, in die Rente geht? Gibt es eine Lücke? Das bleibt natürlich davon unbenommen.
Großes Feld bei Ihnen sind ja auch die Sozialleistungen, wie zum Beispiel das Arbeitslosengeld. Sollte es da in gewisser Weise Reformen geben?
Ja. Das steht auch bei uns so im Zukunftsprogramm drin, dass das Arbeitslosengeld länger gezahlt werden sollte. Und wenn dann ein Sprung in das sogenannte Hartz-IV-System, was wir übrigens abschaffen wollen, das soll nämlich ein Bürgergeld werden, ein unproblematisches Bürgergeld, wo auch in den ersten 2 Jahren nicht auf Einkommen und Wohnverhältnissen geguckt wird, wo dann zurückgesprungen wird, auch das sollte erhöht werden. Und wenn wir gerade beim Hartz-IV, bei der Grundsicherung sind, wollen wir auch eine Grundsicherung für Kinder einführen, die gerade in der Situation Bildung, also es soll nicht mehr die Möglichkeit bestehen, Kinder von armen Haushalten, dass sie halt bei der Bildung benachteiligt werden. Es wird also verschiedentliche Ansätze geben nach dem Einkommen der Eltern oder Nicht-Einkommen der Eltern, dort auch eine Grundsicherung für Kinder einzuführen. Beginnt bei 250 Euro und über 500 Euro geht das, je nachdem, wie der Bedarf sein wird. Da werden verschiedene Maßnahmen zusammengeschlossen und Kinderrechte gehören für mich auch ins Grundgesetz.
Aber bei dem Bürgergeld, was Sie einführen wollen, da ist ja erstmal die Höhe offen. Wie hoch könnte es denn tatsächlich dann sein? Also wenn wir schauen jetzt im Gegensatz zu Hartz IV, an welchen Maßstäben soll man das messen?
Natürlich muss man das Existenzminimum mit einberechnen. Das ist eine Grundlage. Da gibt es verschiedene Berechnungsmodelle, die wir im ersten Jahr unserer Regierung dann auch umsetzen werden. Zu einer genauen Höhe kann ich Ihnen da noch nichts sagen.
In einem gewissen Zeitraum, ich meine es sind 2 Jahre, sollen ja erstmal Vermögen und die Wohnungsgröße nicht überprüft werden. Gäbe es da nicht auch viele Schlupflöcher, dass man sagt, ich häufe da ein gewisses Vermögen an, dass man das nicht überprüfen kann und dann tatsächlich manche vielleicht darauf kommen, horrende Summen zu kassieren?
Es ist richtig, was Sie sagen. Also in den ersten 2 Jahren nach unseren Vorstellungen sollen gerade beim Bürgergeld diese Prüfung der Vermögensleistung, die Prüfung der Wohnsituation nicht stattfinden. Wir gehen da natürlich auch etwas auf das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu. Wir wollen weg von der Sanktionierung im Hartz-IV-Bereich. Es soll also keine Bittsituation erfolgen, sondern wir wollen den Leuten helfen, die in Not geraten sind. Sicherlich wird es ein oder andere schwarze Schaf geben, aber auch da gibt es dann Kontrollmöglichkeiten seitens der Behörde.
Meine letzte Frage, da geht es noch um die Integration. Die teils räumlich konzentrierte Unterbringung von Schutzsuchenden und Migranten birgt ja auch Schwierigkeiten bei der Integration in unserer Gesellschaft. Wie kann dem in unserer Region da noch entgegengesetzt werden?
Wir haben natürlich ein Problem im Fachkräftebereich. Ich würde es gerne sehen, dass auch aus diesem Bereich, aus dem Bereich Flüchtlinge, Asylbewerber vermehrt Fachkräfte gewonnen werden, die dann in den Situationen, die wir hier vor Ort haben, behilflich sein können und dort Lohn und Brot finden. Diese Abschottung, die Sie vielleicht ansprechen von der ZAST in Halberstadt, das ist ein schwieriges Thema. Das muss weiter beobachtet werden, aber da wünsche ich mir natürlich auch mehr Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, seitens auch der Stadt und des Landes, und um dort ein besseres Verhältnis zu erwirtschaften.
Wie stellen Sie sich denn eine bessere Verteilung auch vor, wenn man jetzt die ZAST in Halberstadt als Maßstab nimmt?
Die ZAST in Halberstadt hat ja Sinn und Zweck, um dort auch konzentrierte Abläufe zu gewährleisten. Ich glaube schon, dass wir auch an dieser Situation beibehalten sollten, wie es momentan vor Ort ist. Aber wir müssen die ZAST mehr öffnen. Wir müssen dort mehr Publikum hineinbringen, um auch die Situation vor Ort beurteilen zu können. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Herr Berger, Sie haben jetzt zu all unseren vier Themenblöcken geantwortet. Jetzt haben Sie aber nochmal Zeit, persönliche Worte an unsere Hörerinnen und Hörer zu richten und nochmal zu sagen, was Ihnen besonders wichtig ist und was Sie sich vielleicht auch für die nächste Legislaturperiode wünschen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben einige Themenblöcke abarbeiten können. Ich konnte Ihnen hoffentlich vermitteln, wie das Zukunftsprogramm der SPD in diesen einzelnen Bereichen aussieht, im Sozialbereich, in der Klimapolitik, in der Wirtschaft. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir einen Wechsel in der Regierung herbeiführen. Unter einem Kanzler Scholz sind wir auf die Zukunft vorbereitet. Wir haben einen Zukunftsplan und ich bitte am 26. um Ihre Stimme.
Was wollen Sie speziell für unseren Wahlkreis in den nächsten vier Jahren bewegen?
Unser Wahlkreis ist ein sehr schöner Wahlkreis. Den möchte ich natürlich auch weiterentwickeln über Fördermaßnahmen, um die Ansiedlung von zukunftsträchtigen Industrien und Unternehmen zu gewährleisten. Ich möchte Leute begeistern von unserem Wahlkreis. Ich möchte mehr auch noch Struktur schaffen zwischen dem Harz, zwischen den Touristenstandorten im Harz und Aschersleben. Ich glaube, wir leben nicht nur von Tagestouristen, sondern von Touristen, die länger vor Ort bleiben. Und deshalb sollten wir gerade die Situation Aschersleben und Harz komprimierter auch nach draußen tragen und als gemeinsame Region vermarkten.
Vielen Dank, Herr Berger, dass Sie heute bei uns waren. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden unsere ganze Sendung nochmal online in unserer Mediathek auf radio-hbw.de. Und Ihre Stimme entscheidet natürlich am 26. September. Wer soll im neuen Bundestag mitmischen? Das liegt ganz an Ihnen. Besuchen Sie Ihr Wahllokal oder wählen Sie von zu Hause aus per Briefwahl. Mein Name ist Clemens Kral. Ich sage Tschüss und jetzt noch gute Unterhaltung im kommenden Programm von Radio HBW.